Des Studiums hatte ich Kontakt mit einem jungen Mann. Er war das, was man damals ein Sponti nannte, also politisch weit links von der SPD, aber undogmatisch. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe ihm gesagt, ich warte darauf, dass ich eines Tages die Frau meines Lebens kennenlerne und mit dieser Frau will ich dann mein ganzes Leben verbringen. Und das fand er völlig korrekt. Genauso hat er sich das auch vorgestellt. Doch die eine große Liebe, das war das, was er auch für richtig hielt. Aber hat er gleich hinzugefügt, das heißt natürlich nicht, dass ich nur noch mit dieser einen Frau schlafen werde. Nein, natürlich nicht. Aber das hat gar nichts mit Liebe zu tun. Natürlich liebe ich meine Frau für immer, aber so ein Seitensprung oder wie man das auch immer nennen will, das ist ja völlig belanglos. Und dann habe ich ihm gesagt, na gut, stell dir doch mal vor, du hast die Frau deines Lebens gefunden und du kommst irgendwann nach Hause und stellst fest, im Schlafzimmer, da ist Betrieb. Und dann hat er eine ganz eigenartige Reaktion gezeigt. Ich weiß nicht, ob er die Knarre holen wollte und den Kerl umlegen wollte. Auf jeden Fall, das fand er überhaupt nicht lustig. Dabei hatte er mir 30 Sekunden vorher erklärt, dass das mit Liebe doch gar nichts zu tun hat und dass das doch alles ganz harmlos ist und dass doch gar nichts dabei ist. Das ist ein schönes Beispiel, wie Leben nicht funktioniert. Aber wie leider viele in unserer Gesellschaft heute denken. Viele sind immer noch davon überzeugt, jawohl, es gibt sie, die eine große Liebe, die für immer hält, für das ganze Leben. Laut Umfragen immer noch die große Mehrheit unserer Bevölkerung ist davon überzeugt. Im selben Moment will man sich aber nicht festlegen. Man will sich selbst alle Türen offen lassen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Wie Leben funktioniert, zeigt Gott uns in seinem Wort. Wir wollen uns heute Morgen mit dem 7. Gebot beschäftigen. Steht in 2. Mose 20, Vers 17 und ist im Hebräischen nur aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Du sollst nicht Ehe brechen. Gott hat das in seinem Wort ganz deutlich gemacht und ich möchte heute Morgen 5 Gedanken dazu weitergeben. Der erste Gedanke ist, Gott hat die Ehe erfunden als eine lebenslange Lebensgemeinschaft. Gott hat die Ehe erfunden und zwar als etwas Lebenslanges, als eine Lebensgemeinschaft, die wirklich umfassend ist. Unser Herr Jesus Christus selbst macht das in Matthäus 19 ganz deutlich. In Matthäus 19, den Versen 4 bis 6, da bezieht er sich auf Gottes Schöpfungsordnung, so wie Gott sich dieses Leben gedacht hat. Und er sagt den Pharisäern, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau ein anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus bezieht sich hier auf den Schöpfungsbericht und er verdeutlicht und unterstreicht, was damit gemeint ist. Mann und Frau werden zu einer Einheit, zu einem Organismus. Und wenn man einen Organismus auseinanderreißt, dann stirbt etwas. Dann gibt es Verletzungen. Und Jesus macht deutlich, dass Mann und Frau ein Organismus sind und dass sie deshalb unzertrennlich sind. Das ist Gottes Gedanken. Und der Apostel Paulus greift in Epheser 5 denselben Vers aus dem Schöpfungsbericht heraus und macht zwei weitere Konsequenzen deutlich, die daraus folgen, dass Mann und Frau ein Organismus sind nach Gottes Gedanken. In Epheser 5 sagt Paulus in Vers 28 folgende: So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch, seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Paulus greift also auch wieder das auf, dass Mann und Frau ein Organismus werden, und er macht auf zwei andere Konsequenzen aufmerksam. Er sagt, niemand hasst seinen eigenen Körper, jedenfalls nicht, solange er einigermaßen seelisch gesund ist. Und niemand hasst deshalb seinen Ehepartner, sondern das Normale ist, er liebt ihn. Das ist das Normale. Wir gehören zusammen. Und Paulus macht eine zweite Konsequenz deutlich, jeder nährt und pflegt seinen eigenen Körper. Das ist etwas ganz Natürliches. Uns muss niemand sagen, jedenfalls normalerweise nicht, jetzt isst doch mal wieder was. Wenn wir Hunger haben, wir ernähren unseren Körper ganz von selbst. Und es ist uns absolut natürlich und naheliegend, dass wir unseren Körper pflegen. Und Paulus sagt, genau so ist es auch in einer Ehe. Es ist ganz natürlich, dass der eine den anderen nährt und pflegt, sich um ihn kümmert. Gott hat die Ehe als etwas gedacht, was eine Lebensgemeinschaft ist. Und das heißt, das gehört zusammen, das kann man nicht auseinanderreißen. Das heißt, hier sind zwei Menschen, die einander lieben und die füreinander sorgen. Das ist eine wunderbare Sache. Gott hat sich hier etwas Wunderbares ausgedacht und der Mensch ist dafür geschaffen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die um Jesu willen darauf verzichten können und trotzdem ein erfülltes Leben führen. Aber für das Zusammenleben von Mann und Frau hat Gott das als seinen Plan gehabt. So funktioniert Leben. Und das Zweite ist, die Ehe ist als Abbild gedacht für die Liebe Gottes zu seinem Volk. Gott hätte die Menschen ja auch ganz anders schaffen können. Gott hätte die Menschen auch so schaffen können wie irgendwelche Pflanzen, wenn man denn jetzt wirklich nur um die Erhaltung der Art besorgt ist, dass man irgendwie sich selbst bestäubt oder sonst was und so Nachkommen in die Welt setzt, das hätte auch alles ganz anders laufen können. Aber dann wäre das kein Ausdruck von Liebe gewesen. Und Gott ist Liebe. Und Gott hat die Ehe geschaffen als ein Abbild für seine Liebe zu seinem Volk, um hier etwas rüberzubringen. Wenn ihr Epheser 5 noch aufgeschlagen habt, können wir da gerade noch mal reingehen. Der Apostel Paulus fährt dann fort in den Versen 31 und 32, das heißt, ich lese noch mal Vers 30 dazu. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Christus und die Gemeinde sind eine Entsprechung der Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Oder anders ausgedrückt, Gott will in der Ehe das zum Ausdruck bringen, seine Liebe zu seinem Volk. Und in Offenbarung 19 wird das nochmal zum Ausdruck gebracht, im Bild der Hochzeit des Lammes. Offenbarung 19, die Verse 7 bis 9. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht, und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und in Kapitel 20, Vers 2, 21, Vers 2, lesen wir, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Hier haben wir einige Bilder, die ausdrücken, welches Verhältnis Gott zu den Seinen hat, zu seinem Volk. Gott liebt seine Gemeinde wie ein Braut, ein Bräutigam seine Braut. Nun, es gibt in verschiedenen Kulturen ja unterschiedliche Arten, wie man eine Hochzeit feiern kann. In vielen Kulturen ist es üblich, dass vor dem Traualtar zunächst mal der Bräutigam steht und dann wird irgendwie die Braut zu ihm gebracht. Das ist unterschiedlich, bei uns ist das nicht unbedingt gegeben. Aber es gibt viele Männer, die, wenn sie dann so da stehen und die Braut wird natürlich besonders hübsch gemacht und dann ihre Braut reinkommen sehen, dass sie überwältigt sind von dem Gedanken, diese Frau, diese wunderbare, faszinierende Frau, mit der werde ich den Rest meines Lebens verbringen. Gut, manche sind so aufgeregt, dass sie gar nichts denken können, aber viele haben das so empfunden. Und genau das ist das, was Gott empfindet, wenn er an diejenigen denkt, die sich von ihm haben erlösen lassen und die mit ihm leben wollen. Gott freut sich über uns wie ein Bräutigam über seine Braut. In Zephania 3, Vers 17 wird das einmal sehr schön ausgedrückt. Zephania 3, Vers 17, Nahum, Habakkuk, Zephania. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der errettet. Er freut sich über dich mit Frohlocken, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Können wir uns das vorstellen, dass Gott über uns jauchzt mit Jubel? Also wenn wir uns so anschauen, fällt uns das vielleicht schwer, uns wirklich vorzustellen, dass Gott über uns jauchzt mit Jubel. Aber im Epheser 5 haben wir gelesen, oder habe ich die Verse übersprungen, jedenfalls im Epheser 5 in diesem Abschnitt, ist auch davon die Rede, dass Jesus seine Gemeinde sich selbst darstellt als eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Jesus hat uns gereinigt und geheiligt. Und wir werden alle Ewigkeit mit Gott verbringen. Und die Ehe ist ein Symbol, ein Hinweis auf diese letzte Realität. Das ist die eigentliche Erfüllung. Das wird wirkliche Liebe in Vollkommenheit sein. Und Gott hat sich die Ehe gedacht als so ein Vorgeschmack, als etwas, was darauf hinweist, wo man sehen kann, jawohl, so ist Liebe, so hat Gott sich das gedacht. Aber wie gesagt, es ist ein Vorgeschmack auf das Eigentliche, das noch kommt. Die Ehe ist also das, was Gott sich gedacht hat für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und Gott hat sich das gedacht als ein Hinweis auf seine ewige Liebe zu uns. Und der dritte Gedanke, eine Ehe braucht Treue. In der Wochenzeitung Die Zeit hat eine Frau mit dem schönen Namen Leona Siebenschön, ich weiß nicht, ob das ein Künstlername ist, geschrieben, der Mann ist nicht geschaffen für die Treue. Der ist einfach nicht so konstruiert und deshalb sollten wir das doch eigentlich mal lassen. Das hat sich nicht bewährt, dass ein Mann einer Frau treu ist. Das bringt gar nichts. Sie hat das Ganze geschrieben im Jahre 1968 und viele sind immer noch genau dieser Auffassung. Aber das ist ein Irrtum. Der Mensch ist nicht für die Untreue geschaffen. Der Mensch ist für Treue geschaffen. Es war ein Irrtum meines Studienkollegen, wenn er dachte, so ein Seitensprung, so eine Untreue, das ist nichts. Da ist nichts dabei. Ja, da ist natürlich was dabei. Das zerstört. Der Fokus hat vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht bei Frauen, ich weiß nicht mehr, zwischen 15 und 35, irgend sowas. Was ist Ihnen am wichtigsten für Ihren Lebenspartner? Geld? Dass er gut aussieht? Dass er humorvoll ist? Dass er sportlich ist? Dass man gut mit ihm reden kann? Dass er romantisch ist? Dass er einfühlsam ist? Alles schön und gut. Auf Platz Nummer 1 war mit Abstand Treue. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen das. Eine Ehe geht sonst kaputt. Wir sind heute in einer Gesellschaft, in der wird Sexualität gerne überbewertet. Es gab Jahrhunderte, da war es andersrum. Da haben die Menschen nicht den Blick dafür gehabt, dass das eine gute Gabe Gottes an uns Menschen ist, an der wir uns freuen können. Aber heute sind wir eher in der Gefahr, dass das überbewertet wird. Dass man den Leuten einredet, und das war schon zu meiner Jugend so, dass man den Leuten einredet, bloß nichts irgendwie unterdrücken, bloß nicht irgendwie da seinen Gefühlen und Trieben widerstehen, da wird man krank und Hilfe, entsetzlich. Das ist Unsinn. Es gibt Menschen, die können ihr ganzes Leben verbringen und bleiben gesund, haben ein erfülltes Leben ohne Sexualität. Wir wissen vom Apostel Paulus, dass er zumindest einen ganzen Teil seines Lebens ehelos gelebt hat. Und selbst Sigmund Freud, der von vielen ja nicht ganz zu Unrecht als der Begründer der sexuellen Revolution gefeiert wird, Sigmund Freud ist 83 geworden, 76 Jahre davon hat er zölibatär gelebt. Gut, jetzt könnte man bestreiten, ob er dabei gesund geblieben ist, aber es geht offensichtlich. Ihr braucht Treue. Und der vierte Punkt ist, Gott hat die Ehe unter seinen Schutz gestellt. Gott hat Ehebruch ausdrücklich verboten. Wir lesen dazu noch zwei Stellen, Hebräer 13, Vers 4. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Gott will, dass die Ehe ehrbar ist, dass sie uns heilig ist, dass sie unbefleckt ist. Und Gott hat angekündigt, dass er diejenigen, die sein Gebot mit Füßen treten, richten wird. Für Gott ist die Ehe etwas Heiliges, etwas, was unbefleckt gehalten werden soll. Malachi 2, Vers 13 wollen wir noch aufschlagen. Im Propheten Malachi war das Volk Israel in einer Situation, dass sie sich bei Gott beschwert haben und wahrscheinlich auch bei den Propheten und gesagt haben, was ist bloß los? Gott hört uns nicht mehr, Gott segnet uns nicht mehr, was ist denn los? In Vers 14 sagt er, wir müssen schon Vers 13 anfangen. Und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eure Opfergaben nicht mehr zuwendet, und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Mach dem Volk klar, warum er nicht mehr auf sie hört. Weil sie untreu gewesen sind, weil sie treulos gehandelt haben. Und Gott sagt, du Israelit, du bringst jetzt hier Opfer, aber ich bin Zeuge gewesen. Ich bin Zeuge gewesen sowohl bei eurer Ehe, und diese Ehe ist ein Bund vor Gott, als auch bin ich Zeuge gewesen, wie du treulos gehandelt hast. Jetzt kommt eine Stelle, die ist ein bisschen schwierig zu übersetzen und zu verstehen, wird das aber unterschiedlich übersetzt. Die revidierte Elberfelder übersetzt, und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem ein Geist ist? Und was erstrebt das eine Nachkommenschaft von Gott? So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Wenn das richtig übersetzt ist, ist hier also wieder ein Hinweis darauf, dass Mann und Frau ein Organismus sind. Und hier ist sogar noch ein zweiter Gedanke, sie sind ein Leib und haben auch einen Geist. So hat sich Gott das jedenfalls gedacht, dass sie eines Sinnes sind. Gott hat Mann und Frau so geschaffen und Gott wird Gericht üben, nicht dass in dem Moment ein Blitz vom Himmel fährt und man tot umfällt, das wissen wir. Aber unterm Strich zahlen wir immer drauf, wenn wir uns nicht an Gottes Schöpfungsordnung halten. Ein Gedanken möchte ich hier noch einflechten, der einem immer wieder begegnet, dass Leute sagen, ja, ist das denn, das ist doch Heuchelei. Das ist doch Heuchelei, wenn ich zu meinem Ehepartner gar keine Zuneigung mehr empfinde, aber stattdessen empfinde ich Zuneigung zu dieser Frau oder zu diesem Mann. Ist das denn nicht Heuchelei, wenn ich dieser Zuneigung, die ich jetzt nun mal gerade empfinde, nicht nachgebe? Nun, das hat nichts mit Heuchelei zu tun, wenn ich nicht meinen momentanen Wünschen und Neigungen nachgebe. Wenn ein Mann in ein brennendes Haus läuft, um sein Kind rauszuholen, obwohl er viel mehr Lust hat, zu Hause zu sitzen und sich gemütlich zu machen, dann hat das nichts mit Heuchelei zu tun. Wenn jemand sich um seine pflegebedürftigen Eltern kümmert, obwohl er viel mehr Lust hat, irgendwo unter Palmen zu sitzen und die Beine hochzulegen, dann hat das nichts mit Heuchelei zu tun. Sondern hat das was damit zu tun, dass diese Person höhere Werte kennt als das momentane Empfinden, als das momentane hingezogen werden zu irgendetwas anderes und dass diese Person bereit ist, für diese höheren Dinge die momentanen Befindlichkeiten zurückzustellen. Gott hat die Ehe unter seinen Schutz gestellt und hat Ehebruch ganz ausdrücklich verboten. Ich möchte einen fünften und letzten Gedanken anfügen. Ehebruch fängt vorher an. Vorbeugen auch. Matthäus 5, wir kennen die Stelle. Matthäus 5 macht Jesus ganz deutlich, dass Ehebruch schon vorher anfängt. Matthäus 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Ehebruch fängt vorher an. Wenn ich in meinem Herzen mir wünsche, mit einer Frau Ehebruch zu begehen, wenn ich den Gedanken erwäge, wenn ich das in mir pflege, dann habe ich schon längst im Herzen die Ehe gebrochen, auch wenn es zur eigentlichen Tat nie kommen sollte. Ehebruch fängt vorher an. Natürlich gibt es unterschiedliche Grade, aber es ist klar, dass ich vor Gott nicht dadurch bereits schuldlos bin, wenn ich nur sagen kann, na gut, zum Äußersten ist es ja nie gekommen. Gott möchte, dass wir in unserem Herzen rein sind, und Gott hat sich natürlich auch für die Ehe was anderes gedacht, als dass wir nur mal gerade so es hinkriegen, den anderen nicht wirklich zu betrügen, sondern nur in Gedanken. In unseren Gedanken will Gott, dass wir rein sind. Und das ist natürlich ein Kampf, den wir ständig zu führen haben, wo wir uns immer wieder abwenden müssen von Gedanken. Und das müssen nicht unbedingt nur sexuelle Gedanken sein. Das kann auch rein emotional sein, dass ich eine emotionale Bindung zu einem anderen Menschen, des anderen Geschlechts, aufbaue, die eigentlich nur für die Ehe gedacht ist. Und es hat mal jemand gesagt, es gibt keine sogenannten One-Night-Stands. Es gibt's nicht, dass jemand mal nur für einen Tag untreu ist. Das gibt's nicht. Das hat immer eine Vorgeschichte. Das hat immer eine Vorgeschichte. Die wenigsten sind so, dass sie wirklich mit jedem x-beliebigen schlafen würden. Aber es gibt es relativ häufig, dass man jemanden kennenlernt, attraktiv findet, sich hingezogen fühlt. Und es ist ein beliebter Selbstbetrug, dass man sich lange Zeit vormacht, da ist doch gar nichts dabei. Passiert doch gar nichts. Und in meinem Herzen passiert doch sehr viel. Ich habe in der Vorbereitung zu der Predigt einen Spruch gelesen, der hat mir ganz gut gefallen. Da hat jemand gesagt, es ist relativ leicht, seinen Ehepartner zu verlassen, aber es ist schwer, seinen besten Freund oder seine beste Freundin zu verlassen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist sicherlich richtig. Es hängt sehr viel davon ab, wie ist meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Mann? Ist das wirklich eine enge Beziehung? Ist das eine Person, mit der ich über alles reden kann? Mit der ich wirklich eng zusammen bin? Mein bester Freund, meine beste Freundin? Das heißt jetzt nicht, dass eine Frau, wenn sie verheiratet ist, keine beste Freundin mehr haben soll, ist klar, oder ein Mann keinen guten Freund. Aber ist meine Ehe wirklich so, dass wir das auch verwirklichen, was Gott da reingelegt hat, dass wir wirklich ein Organismus sind? Und ich hatte formuliert, Ehebruch fängt vorher an, Vorbeugen auch. Es kann sehr gut passieren, dass man sich in einer Ehe unmerklich auseinanderlebt. Dass man sich dann damit tröstet, naja, wir sind halt keine 17 mehr. Ist klar, man kann keine 50 Jahre mit Schmetterlingen im Bauch rumlaufen. Ist schon richtig. Müssen auch keine Schmetterlinge sein. Aber wenn ich kein warmes Gefühl mehr im Bauch habe, wenn ich an meine Frau denke, wenn ich keine Beziehung mehr zu ihr habe, dann ist natürlich die Ehe ausgesprochen gefährdet. Dann ist auch ein Ehebruch sehr viel wahrscheinlicher, als wenn ich wirklich das auslebe, was Gott sich gedacht hat. Gott hat sich die Ehe gedacht als eine lebenslange Lebensgemeinschaft. So funktioniert Leben. Das sind Gottes Gedanken. Wie gesagt, es gibt Menschen, die, um Gott gehorsam zu sein, auf die Ehe verzichten, denen Gott auch die Gabe gegeben hat, wie Paulus das von sich sagt. Aber für die anderen ist das Gottes Plan, wie Leben funktioniert. Und Gott möchte dadurch ein Bild, einen Hinweis geben, auf seine Liebe, die er zu uns hat, auf die Liebe, die er in der Ewigkeit einmal verwirklichen wird. Und eine solche Ehe braucht Treue. Ohne Treue funktioniert das nicht. Und deshalb hat Gott die Ehe unter seinen Schutz gestellt. Er hat Ehebruch verboten und sein Gericht darüber angekündigt. Und wenn wir wirklich so leben wollen, wie das Leben funktioniert, dann sollten wir uns von Ehebruch fernhalten, und zwar weit fernhalten. Nicht so auf der Kante eines Abgrunds balancieren und gucken, na, wie lange geht's gut und wie lange klappt das noch, und wenn ich dann eben doch einen falschen Schritt mache, naja, dann bin ich 300 Meter tiefer, ist auch meine Erfahrung, ja. Möglicherweise die letzte natürlich. Gott will, dass wir uns davon fernhalten, und das gilt natürlich auch für diejenigen, die nicht verheiratet sind. Wenn ich sozusagen trainiere, mich fernzuhalten von Dingen, die Gott für mich zumindest jetzt nicht vorgesehen hat, dann ist das auch ein gutes Training für die Ehe. Wenn ich mir dagegen angewöhne, all meine Neigungen und Gedanken nachzugeben, die mich gerade so überfallen, dann ist das natürlich das denkbar schlechteste Training für die Ehe. Mir hat das als Jugendlicher geholfen, dass ich in einem Buch gelesen habe, wo jemand das ganz nachvollziehbar erklärt hat und hat gesagt, wenn du dir angewöhnst, sobald da irgendwie was knistert, dem mal nachzugehen, und wenn es dann richtig kracht, okay, dann bist du halt mal mit XY zusammen. Und wenn es nichts mehr ist oder sich was Besseres findet, naja, dann trennt man sich wieder und dann ergibt sich das und dann ergibt sich das. Und irgendwann nach ein paar Jahren sagst du mal so, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird geheiratet, was Festes braucht der Mensch. Glaubst du wirklich, dass du das, was du die ganzen Jahre praktiziert hast, jetzt plötzlich abstellen kannst und sagen kannst, na, ab heute ist alles anders? Das funktioniert so sicherlich nicht. Also auch, wenn ich nicht verheiratet bin oder solange ich nicht verheiratet bin, ist das etwas, was Gott von mir möchte, dass ich auf diesem Gebiet mich innerlich und äußerlich versuche reinzuhalten, mich an ihm zu erfreuen, mich von ihm erfüllen zu lassen mit den Dingen, die Gott für mich vorgesehen hat. Ihr kennt die Begebenheit von David und Bathseba. David hatte einen Job als König. David hatte Aufgaben als König, aber David hatte offensichtlich keine Lust, diesen Aufgaben nachzugehen. Seine Armeen waren im Kampf, normalerweise hätte er da auch sein sollen, aber David hatte nichts dergleichen vor. Wahrscheinlich hat er gut geschlafen gehabt, morgens Däumchen gedreht, ist auf sein Palastdach spazieren gegangen, und dann ist die Versuchung an ihn herangetreten, dann ist David zu Fall gekommen. Ich denke, das ist kein Zufall, dass uns das berichtet wird, in welchen Umständen David das passiert ist. Das ist etwas, was für ein gesundes Leben für uns dazugehört, dass wir da leben, mit den Aufgaben beschäftigt sind, die Gott für uns vorgesehen hat. Das ist eine Hilfe, ein Leben zu führen, wie Gott es für uns gedacht hat. Wenn wir so leben wollen, wie Gott sich das Leben gedacht hat, wie es funktioniert, dann tun wir gut daran, uns an seine Gebrauchsanweisung zum Leben zu halten. Und die heißt unter anderem, du sollst nicht Ehe brechen. Amen.